Sie hören einen Podcast der Sendung Bildung in Thüringen von Radio Frei. Bildung in Thüringen. Diskussionen zur Bildungspolitik.
Fragen zur Erziehung.
Neuigkeiten aus Kitas,
Schulen und Hochschulen. Bildung in Thüringen, jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat ab 16 Uhr auf Radio Frei.
Herzlich willkommen zu Bildung in Thüringen und die vielen Bildungsthemen, die zurzeit in der Öffentlichkeit diskutiert werden, die kommen, werden wir gar nicht in der einen Sendung unterbringen können, Herr Kummer, oder?
Das werden wir sehen. Also wir haben heute zwei Studiogäste, nein, sogar drei Studiogäste. Zum einen Helga und Marie, das sind zwei Lehramtsanwärterinnen, also die das absolviert haben. Zum 1.2. seid ihr fertig geworden. Hallo erstmal.
Hallo. Hallo.
Im zweiten Teil der Sendung wird noch die Dana Kecke von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft im Studio sein und wir haben uns den Schwerpunkt herausgepickt, gesunde Schule. Was das eigentlich bedeutet, was man da machen könnte, was sind eigentlich Überlastungsanzeigen, wie läuft das Verfahren dort, über all diese Fragen wird uns Dana Kecke im zweiten Teil der Sendung Auskunft geben. Jetzt im ersten Teil werden wir uns damit beschäftigen, wie die Einstellungssituation und das Einstellungsprozedere in Thüringen ist. Da gibt es nämlich sehr schöne Aussagen von politisch verantwortlicher Stelle. Alles wird besser, das ist total gut. Wir nehmen viel Geld in die Hand und es wird viel schlanker und smarter für alle Beteiligten. Und die offenen Stellen werden alle sofort wieder besetzt. Diese Aussagen kommen aus dem Ministerium seit mehreren Monaten. Real sieht es etwas anders aus. Wir werden darüber sprechen, welche Erfahrungen haben die beiden Absolventinnen, die jetzt bei uns im Studio sind, gemacht, die jetzt fertig geworden sind, die sich ja ganz normal beworben haben für den Schuldienst. Ich sag mal so, ich habe wenig Haare, aber die standen mir zu Berge, als ich das gehört habe, dir wahrscheinlich auch. Genau, und also nochmal herzlich willkommen, Helga und Marie. Schulart Gymnasium, Studienseminar Erfurt, zwei Absolventinnen, die jetzt zum 31.01. fertig geworden sind und zum 1.02. hätten arbeiten können.
Hallo. Meine erste Frage erstmal, warum habt ihr euch entschlossen, Lehrer zu werden?
Bei mir war das schon ein Kinderwunsch. Ich wollte schon immer Lehrerin werden. Meine kleine Schwester musste immer hinhalten und
Schüler spielen, die Ärmste.
Genau. Genau, also ich mache das einfach super gerne und mir liegt es einfach am Herzen und ich macht es einfach Freude, anderen was beibringen zu können, wirklich zu sehen, dass sie dann auch Erfolge haben.
Mhm. Bei mir war es ähnlich. Also ich habe schon zu Schulzeiten bemerkt, dass es mir irgendwie lag, meinen Mitschülern Sachen zu erklären. Die haben sie dann auch besser verstanden, teilweise besser als nach dem, was die Lehrerin erzählt hat. Und da habe ich festgestellt, dass mir das Spaß macht, gerade in Kombination mit meinen Fächern. Und auch im Studium habe ich dann gemerkt, dass das eigentlich eine schöne Aufgabe ist, die jungen Leute an die Hand zu nehmen, ihnen dabei zu helfen, aufzuwachsen, erwachsen zu werden. Und ich denke, dass es ein sehr schöner Beruf ist, wenn die Umstände stimmen.
Gilt das auch für Klasse 8? Ist das da auch ein sehr schöner Beruf?
Ja, Klasse 8 ist natürlich ein bisschen speziell.
Also sag mal Klasse 5 bis 7 und 9 bis 12.
Hm.
Okay. Und seid ihr gleich nach der Schule dann sofort, also ihr habt Abitur gemacht und sofort zum Studium oder wie war euer Bildungsweg in diesem Bereich? Helga?
Also ich habe Abitur hier in Thüringen gemacht. Danach hatte ich einen kleinen Ausflug in eine andere Studienrichtung, wo ich dann aber doch gemerkt habe, das war nicht meins. Also ging dann in Richtung Informatik, aber irgendwann habe ich festgestellt, naja, so die ganze Zeit vorm Computer sitzen willst du ja doch nicht. Du möchtest schon was Abwechslungsreicheres haben. Und dann bin ich doch wieder bei meinem Kindheitstraum gelandet und habe dann in Thüringen auch studiert. Drei Fächer sogar mit Auslandsaufenthalten, um mich auch im Ausland vorzubilden. Habe dort auch ein fremdes Schulsystem kennengelernt. Und ja, danach bin ich direkt ins Referendariat gegangen.
Mhm. Marie?
Ich habe in Thüringen auch am Gymnasium ein Abitur gemacht und danach bin ich ein Jahr ins Ausland gegangen, um meine Fremdsprachenkenntnisse zu verbessern und habe 5 Jahre lang in Thüringen studiert, danach mein erstes Staatsexamen gehabt, bin dann nochmal ins Ausland gegangen. Man muss ja dann auch die Zeit überbrücken, man bekommt ja nicht sofort einen Referendariatsplatz und habe dann 1,5 Jahre mein Referendariat auch in Thüringen.
Jetzt gehen wir mal davon aus, also erstmal hervorragende Voraussetzung, um im Lehrerberuf einzusteigen. Wir lassen jetzt mal weg Zeugnisergebnisse. Ich nehme an, die sind entsprechend auch gut oder ansprechend, sodass man also hoffnungsvoll sich auf eine Lehrerstelle bewerben kann. Also gute Voraussetzung. Ihr habt also auch sehr viel persönlich investiert, Auslandsaufenthalte etc. Ihr habt das also nicht einfach so an euch vorbeigehen lassen, sondern persönlichen Einsatz schon mal gezeigt. Und das, denke ich, ist für einen Lehrerberuf eine gute Startbasis.
Genau. Und ihr habt sicherlich mitbekommen, es gibt halt Lehrermangel in einzelnen Schularten, Regionen, einzelne Fächer, aber eben einen zunehmenden. Und habt euch sicherlich voller Hoffnung dann beworben. Wann war der Bewerbungstermin? 15.11., glaube ich, ne?
30.11.
Bis 30.11.,
genau. Und das habt ihr ganz regulär gemacht?
Ja, also auf der Website, das macht man ja online geschützt, alles ausgefüllt. Ich habe mich für Gymnasien und Gesamtschulen, Gemeinschaftsschulen beworben, also alles, wo man als Gymnasiallehrer gebraucht werden könnte.
Auch flexibel in den Regionen?
Und ich habe mich in allen Schulamtsbereichen in Thüringen beworben. Mhm. Priorität in Mittelthüringen, weil ich gerne hier bleiben möchte. Aber ich wäre auch bereit, in den anderen zu arbeiten, sodass ich also von hier aus dorthin fahren könnte.
Bei dir war das ähnlich?
Ja, Marie? Ähnlich. Also ich habe mich sogar noch früher beworben. Ich habe mich wirklich schon im September beworben. Mhm. Also ganz früh, weil ich da Hoffnung hatte, naja, vielleicht bringt es irgendwas, wenn meine Bewerbung gleich als erste da liegt. Mhm. Und hatte dann auch schon zum 29.09. meine Eingangsbestätigung und dass das alles klar geht. Und hatte mich aber nur in Mittel- und Ostthüringen beworben, einfach weil ich gern hier in der Gegend bleiben möchte.
Gut, man hört jetzt schon so ein bisschen raus, das hat irgendwie doch nicht so richtig geklappt. Nach der ersten Musik hören wir, was da nicht geklappt hat und wie mit euch umgegangen wurde.
Bildung in Thüringen in Erfurt zu hören auf 96,2 MHz auf Radio Frei.
Helga und Marie sind heute Gast im Studio und sie berichten über ihre Bildungsbiografie. Wir haben jetzt schon die Voraussetzungen gehört. Beeindruckende Dinge sind da zutage gekommen und jetzt geht es in das Bewerbungsverfahren, das beide im November 2017 pünktlich und umfassend abgeschlossen haben. Nun sitzen Sie heute hier und schauen so ein bisschen traurig drein, weil aus den Bewerbungen nichts geworden ist. Und ich versuche gerade, mich zu erinnern, wie oft wir hier in der Sendung gesagt haben, wann der Bildungsminister oder Bildungspolitiker gesagt haben, jetzt gibt es so und so viele Neueinstellungen, wir nehmen Geld in die Hand, um das und das zu korrigieren und so weiter und so fort. Und jetzt sitzen offensichtlich zwei hier, die sich beworben haben und keine Stelle bekommen haben.
Ja, da muss ich vielleicht noch mal eine ganz kurze Sachinformation davor schieben. Also die rot-grüne Koalition hat sich im Koalitionsvertrag verpflichtet, jährlich 500 sogenannte Vollzeitstellen einzurichten oder Lehrer zu besetzen auf 500 Vollzeitstellen. Klammer auf, das deckt nicht die Altersabgänge, muss man dazu sagen. Also da, wenn man das machen würde mit 500, würde der Personalbestand weiter nach unten gehen bei gleichzeitig steigenden Schülerzahlen. Auf dieses Thema weisen wir jetzt, weiß ich nicht, seit
30 Jahren hin.
Jetzt gibt es einzelne befristete Stellenpakete, die immer mal zusätzlich geschnürt werden. In diesem Jahr soll es so sein, dass insgesamt 900 Stellen oder 900 Lehrer in den Schuldienst kommen oder entfristet werden. Das muss man dazu sagen. Es gibt also schon 250, die von 2016 bis jetzt eine befristete Stelle haben, die entfristet werden sollen. Das muss man also abziehen von den 900. Dann nochmal 300 neue befristet, das muss man auch nochmal abziehen. Und dann kommt halt nur eine kleinere Zahl raus von 350. Und von diesen 350 hat man ungefähr die Hälfte jetzt in den Schuldienst gehoben, nämlich 177. Wovon wir davon ausgehen können, dass ein größerer Teil dieser 177 Personen sind, die ja schon im Schuldienst sind seit 2016 und so weiter. Es gibt also nur eine begrenzte Anzahl und es gab ein großes Problem. Die CDU hat tausende von kleinen Änderungsanträgen zum Haushalt gestellt. Deswegen haben sich die Haushaltsberatung bis in den Januar hineingezogen oder Februar sogar. Und die Ministerien haben die Informationen bekommen, aber wir werden nachher darüber sprechen. Sie können einfach dieses Geld noch nicht ausgeben, was da ist für diese befristeten Stellen. Deswegen sind nur ganz wenig jetzt in den Schuldienst übernommen worden, entweder entfristet worden oder neu. Und darunter müsst ihr leiden, Marie und Helga. Ihr hört immer Lehrermangel, das erzählen die euch seit Jahren. Ihr bewerbt euch flexibel, haben wir jetzt gehört. Ihr bewerbt euch an verschiedenen Schularten. Welche Reaktion habt ihr denn bekommen? Da müsste man doch jetzt von einem ganz normalen Antwortschreiben ausgehen. Vielen Dank für Ihre Bewerbung, aber im Moment haben wir keine Stelle frei. Bewerben Sie sich bitte im Sommer wieder oder sowas in der Art. Helga, erzähl mal, wie war das denn bei dir?
Ja, also ich habe eine Nachricht bekommen. Vielen Dank, dass Sie sich beworben haben. Wir melden uns bei Ihnen zu gegebener Zeit.
Das hast du relativ schnell bekommen, diese Nachricht?
Ich glaube, so eine Woche, nachdem ich meine Unterlagen eingereicht hatte.
Hört sich erstmal gut an.
Ja.
Und dann?
Erstmal.
Und dann?
Was bei? Dann passierte lange nichts. Also ich habe an der Schule von meinen dort mittlerweile jungen Kollegen gehört, die das alles ein halbes Jahr oder ein Jahr vor mir durchlaufen haben, dass diese ganzen Stellen, dieses Prozedere überhaupt erst Anfang Dezember beginnt, wo die Bewerber angeschrieben werden, ob sie Interesse an eventuellen Stellen haben. Bei mir hat sich bis Ende Januar überhaupt nichts getan. Im Januar habe ich dann das erste Mal und einzige Mal vom Schulamt Mittelthüringen selber was gehört. Da habe ich ein Angebot für eine Elternzeitvertretung bekommen, hatte mich gemeldet, nie wieder was gehört. Mhm. Und dann hatte ich noch später dann aus Ostthüringen drei Interessenabfragen bekommen für Stellen, die ich aber von meinem jetzigen Wohnort nicht erreichen hätte können, und für befristete Stellen für ein Jahr ziehe ich nicht um. Das muss ich mal so sagen.
Das heißt, du hast dich regulär beworben, mhm, in einem regulären Verfahren. Es sind Stellen ausgeschrieben gewesen, du hast dich beworben, du hast dann aber keine Antworten und hast zum Schluss hinterher telefoniert. Das
genau,
war jetzt die Kurzzusammenfassung.
Telefoniert hatte ich schon Anfang Dezember, wo ich dann immer hingehalten wurde, ja, das können wir jetzt noch nicht sagen, rufen Sie später nochmal an, rufen Sie später nochmal an. Irgendwann kam dann das Haushaltsargument dazu. Uns sind die Hände gebunden, solange im Landtag noch nichts passiert. Ah. Wurde immer wieder hingehalten.
Marie, bei dir war es ähnlich.
Genau, bei mir war es ähnlich. An sich stand in der Eingangsbestätigung, die wir bekommen haben nach der Bewerbung, stand, wie Helga das schon gesagt hat, dass sie sich zu gegebener Zeit mit uns in Verbindung setzen. Mhm. Aber zu gegebener Zeit lässt natürlich auch alles offen. Und es stand auch explizit drin, ich habe extra nochmal nachgeguckt, dass keine Absagen verteilt werden. Und das hat der Herr Holter auch schon angesprochen, dass die Bewerbung ein Jahr gültig ist. Ich weiß nicht, ob es Herr Holter war, aber mhm, zumindest das ist auch bekannt, dass die dann ein Jahr gültig ist, die Bewerbung. Und es gibt leider keine Absagen, was natürlich für die Bewerber jetzt schwierig ist, denn wie verfährt man jetzt? Man weiß nicht, wann sich das Schulamt irgendwie meldet. Man versucht vielleicht sogar anzurufen. Bei mir kam auch das allererste Mal auch diese selbe Stelle, diese Elternzeitvertretung. Das war das allererste Mal, dass ich vom Schulamt gehört habe, dass die sich wirklich von sich aus gemeldet haben. Und da hieß es dann, ja, innerhalb von 3 Tagen bitte Ihr Interesse bekunden. Das habe ich sofort gemacht den nächsten Tag. Und dann aber auch erstmal 2 Wochen nichts gehört. Und das sehe ich als Problem in Thüringen, dass es nicht ganz klar ist, wie jetzt damit umgegangen wird. Ich wusste gar nicht, wie viele Bewerber gab es jetzt für die Stelle. Im Betreff stand Stellenangebot. Und als ich dann ins Schulamt gegangen bin, wurde mir gesagt, naja, das war eigentlich nur eine Interessenabfrage.
Okay.
Und das war nicht ganz klar kommuniziert, meiner Meinung nach. Also ich bin dann auch in die Schule persönlich gegangen, weil ich dachte, vielleicht hilft es, wenn man sich da persönlich vorstellt. Und die Schulleitung wusste jetzt auch nicht so genau, naja, es gibt da wahrscheinlich noch einen anderen Bewerber, der hat eine bessere Fächerkombination. Dadurch war das für mich dann gegessen. Ich dachte, gut, okay, wenn der Favorit ist, dann wird derjenige das auch bekommen. Und dann nochmal 2 Wochen später ungefähr habe ich dann einen Anruf bekommen vom Schulamt Mittelthüringen. Der erste Bewerber hat abgesagt. Mhm. Und ich wäre jetzt an der Reihe als nächstes. Und ich soll aber bitte bis zum nächsten Morgen zusagen, weil dann Personalratsgespräch ist, ob ich nun die Stelle nehme oder nicht, damit sie dann quasi weiter suchen können. Und dadurch, dass ja aber ich von der anderen Stelle nichts gehört habe, von Mittelthüringen, diese befristeten Stellen, worauf ich ja erstmal noch gehofft habe, habe ich darum gebeten, ob die vielleicht irgendwie das verschieben können. Und daraufhin kam meiner Meinung nach keine Antwort, keine Reaktion. Aber als ich dann nochmal nachgefragt habe und nochmal angerufen, wurde mir gesagt, dass die bis jetzt noch nicht besetzt ist, die Stelle. und die quasi scheinbar noch nicht genau irgendwas machen. Mhm. Und ansonsten, das war quasi das von Mittelthüringen. Ich bin auch ganz oft immer persönlich erschienen in Mittelthüringen im Schulamt, habe nachgefragt und da war das immer wieder dasselbe. Der Haushalt ist noch nicht beschlossen, wir können nichts machen. Als der Haushalt dann beschlossen war, am 25.01. glaube ich, hieß es danach, was ich vorher mir nicht so bewusst war, ja, nee, der muss jetzt aber auch in erster Kraft gesetzt werden. Mhm. Was vorher auch nicht kommuniziert wurde. Es hieß immer nur, der ist noch nicht beschlossen und einem wurde das so verkauft, oder zumindest habe ich so verstanden, dass wenn der beschlossen ist, dann losgehen kann, den nächsten Tag. Ja. Und so wurde das kommuniziert. Mhm. Und dann wurde auch gesagt, ja, jetzt, das müsste jetzt die nächsten Tage, wir warten jetzt jeden Tag drauf, jeden Tag könnte das jetzt passieren, dass der jetzt in Kraft tritt und es dann losgehen kann. Und jetzt habe ich heute erst wieder telefoniert und am 20.02. wird er eventuell in Kraft treten. Vielleicht auch am 15.02. Wir haben im Landtag und im Finanzministerium gab es zwei verschiedene Aussagen.
Bildung in Thüringen. Auch zu hören im offenen Kanal Jena am 2. und 4. Sonntag im Monat ab 16 Uhr.
Helga und Marie sind heute Gast im Studio und sie berichteten bisher über abenteuerliche Versuche, an einen Lehrerberuf heranzukommen, was die Hörerinnen und Hörer wahrscheinlich nicht verstehen werden, wahrscheinlich auch nicht akzeptieren werden. Ich kann es auch nicht verstehen. Mhm. Auf der einen Seite werden hunderte Lehrer gesucht, es werden tausende Stellen werden zur Verfügung gestellt und dann gibt es hier so eine Tippeltappeltour, eine entnervende Tour, die man den jungen Leuten zumut, wo keine Planbarkeit da ist und auch keine feste Zusage. Und immer, das sieht so aus wie hinhalten.
Kann man so sagen, weil ihr habt ja auch recherchiert und das ist ja auch schon länger bekannt, in anderen Bundesländern geht es eben auch anders. Ne? Man geht anders mit den Bewerbern um, die kriegen früher eine Zusage, teilweise schon im Dezember, dass sie zum 1.2. anfangen. Wobei man jetzt, wenn man so drüber nachdenkt, aus gesunden Menschenverstand, das macht schon Sinn, dass man den Leuten 2 Monate vorher sagt, fang mal an bei mir, damit die umziehen können, damit die ihren alten Job kündigen können oder sonst irgendwas, einen Kindergartenplatz suchen etc. Das macht einfach keinen Sinn, 2 Tage vor der Angst den Menschen Bescheid zu sagen. Ich habe vorhin rausgehört aus dem, was ihr gesagt habt, das ist total intransparent. Jedes Schulamt macht es irgendwie ein bisschen anders. Man kriegt eigentlich nur so halbe Informationen. Manchmal meldet man sich zurück, kriegt dann gar nichts mehr. Und es ist halt verschieden, wird verschieden geregelt und letztendlich, man geht einfach auch schlecht in der Kommunikation mit den Bewerbern um. Und das ist jetzt eure Chance, da nochmal so richtig rumzupöbeln und euren Frust rauszulassen. Also was hättet ihr denn eigentlich erwartet, was da passiert?
Also was ich erwartet hätte, ist, ich reiche meine Bewerbung ein und ab einem gegebenen Zeitpunkt bekomme ich dann Nachrichten. Hier ist diese und diese Stelle frei, haben Sie Interesse? Ich sage ja und dann meinetwegen lassen Sie es eine Woche sein, bis dann sich jemand meldet, ja gut, an dieser Schule, hier ist die Telefonnummer, rufen Sie an, sprechen Sie vor oder gehen Sie hin, wie auch immer. Auf jeden Fall, dass das in einer relativ überschaubaren Zeit abläuft, dass man dann seine Stelle hat. Am liebsten natürlich, dass man zu den Weihnachtsferien schon Bescheid wüsste, wo man zum zweiten Halbjahr anfängt, damit man sich vorbereiten kann. Es geht ja auch darum, Materialien zu sammeln. Welches Lehrbuch benutzt die Schule? Aha. Muss man ja alles vorher bestellen. Das ist ja auch nicht von heute auf morgen da. Und wenn man auch noch umziehen muss, Familie hat meinetwegen noch. Da gibt es ja noch ganz andere Sachen zu bedenken, die mich jetzt nicht betroffen hätten. Also das wäre...
Also man kann sagen, wenn du sagst vor den Weihnachtsferien, also ungefähr 6 Wochen wäre das Minimum, was man vorher Bescheid wissen müsste. Ja, besser wären 2 oder 3 genau. 3 Monate, wie es in der freien Wirtschaft übrigens üblich ist. Und das nur mal so nebenbei. Marie, was hättest du erwartet?
Ja, natürlich Ähnliches. Also besser wäre natürlich nicht, wir melden uns zu gegebenem Zeitpunkt, sondern wir melden uns bis den und den Zeitpunkt und ab...
Man muss sich ja auch bis zu einem bestimmten Zeitpunkt bewerben, nicht? Mhm. Und nicht zum gegebenen Zeitpunkt.
Ja, richtig. Richtig. Und dass dann auch gesagt wird, gut, und wenn wir uns bis dahin nicht bei Ihnen gemeldet haben, können Sie das als Absage sehen und haben dann die Chance, sich woanders zu bewerben, woanders zuzusagen, sich quasi um einen anderen Job zu kümmern. Ja. So wie es halt viele jetzt so gemacht haben, weil sie eben nichts gehört haben, sind in andere Bundesländer gegangen, weil die im Dezember zugesagt haben, sind an, was ich an irgendwie irgendwelche Unis gegangen, haben irgendwelche anderen Jobs angenommen und sehr, sehr ärgerlich, zum Beispiel einer auch aus unserem Jahrgang aus Thüringen hat einen anderen Job angenommen. Danach, nachdem er dann den Vertrag unterschrieben hat, hat er dann eine Zusage bekommen, ein unbefristetes Angebot. Aha. Ja, eigentlich Jackpot, denkt man, schön, eine von den paar Stellen, die es gab. Und konnte er dann natürlich nicht mehr antreten, weil er dann schon den Vertrag schon unterschrieben hatte. Und das ist natürlich ärgerlich. Genauso die, die alle in die anderen Bundesländer gehen, die werden unbefristet zum 1.2. eingestellt. Aha. Und wir sitzen jetzt, wir bekommen jetzt Hartz IV im Moment, haben vielleicht eine Chance auf eine der wenigen befristeten Stellen, aber auch nicht 100% sicher. Also das ist so, ja, man hofft drauf, aber wir wissen auch, dass sehr, sehr viele von uns keine Stelle bekommen werden. Und am schlimmsten ist einfach die Ungewissheit, dass wirklich nicht klar gesagt wird. Denn wie gesagt, wenn es eine Absage gibt, dann ist es halt so, wenn nicht genug Stellen da sind, ist okay. Wenn es einen Bewerberüberhang gibt, klar, dann kann nicht jeder eine Stelle bekommen. Aber dann muss es wenigstens fair zugehen, dass jeder auch die Chance hat, dann irgendwie sich was anderes zu suchen und eben nicht 2-3 Monate wartet, weil er immer noch hofft, vielleicht doch was zu bekommen. Und ich wünsche mir auch einfach, dass es in Thüringen so gehandhabt wird wie in anderen Bundesländern. Ja. Andere Bundesländer sagen einfach früher zu, das ist definitiv so, viele aus unserem Jahrgang haben wirklich Zusagen im November, Dezember bekommen aus Sachsen, aus Sachsen-Anhalt, aus Niedersachsen und haben im Januar ihre Verträge unterschrieben, als wir wirklich noch nichts gehört hatten von den Schulämtern Thürings. Und
das ist also der Beweis, dass es geht.
Genau, ne? Und ich kann mir vorstellen, dass das Problem auch an der Kommunikation zwischen den verschiedenen Behörden liegt. Also wie gesagt, Freunde haben recherchiert und sehr viel angerufen und die verschiedenen Stellen haben unterschiedliche Informationen herausgegeben, sodass da auch keine Transparenz war und auch das so schien, als ob die Informationen nicht von oben bis nach unten in die Schulämter weitergegeben werden.
Das Problem stellen wir allerdings sehr oft, sehr häufig fest. Es gibt eine Anweisung, der Minister stellt sich irgendwas vor oder die Ministerin damals noch, zum Beispiel damals mit den Klassenfahrten, wie das jetzt geregelt wird. Das heißt noch lange nicht, dass die Schulämter, die dann die Schulleiter schulen, da immer das Gleiche erzählen. Ne? Das waren dann zwei verschiedene Varianten im Umlauf. Das heißt, in Mittelthüringen haben die das auf einmal ganz anders gemacht als in Ostthüringen. Große Aufregung und so weiter. Also da gibt's tatsächlich Informationsdefizite in der Kette. Ein anderes Beispiel, das hat die Kollegin, die Lehramtsanwärterkollegin von dir rausgefunden. Der Haushaltsvorbehalt, die hatte angerufen im Landtag beim dortigen Justiziar und hat rausgefunden, dass das gar nicht so ist, dass die das zurückhalten müssten. Richtig?
Genau. Der Landtag hat ihr gesagt, dass das Kultusministerium bereits mit dem Haushaltsbeschluss, der am 25.01. war, schon die Anzahl der Stellen kannte. Aha. Und eigentlich die Informationen an die Schulämter hätte weitergeben können. Und er hat sich das auch nicht erklären können, warum das nun so ist, warum die das eben nicht weiterreichen, ob das aus Angst ist oder einfach aus, weil es halt früher nicht gemacht wurde, ob das einfach noch so quasi jetzt so geblieben ist. Ja. Und
das haben wir übrigens sehr oft, also es gab einfach bis 2010, 12 gab es einfach einen riesen Lehrerüberhang. Der Umgang mit Bewerbern war früher noch viel rotziger, sage ich jetzt mal. Da habt ihr schon Glück. Euch haben sie zumindest mal eine Botschaft geschrieben, eure Bewerbung ist eingegangen. Das war früher nicht mal das der Fall. Und da hat sich so eine Haltung herausgebildet, die wir immer wieder beobachten. Der Bewerber ist der Bittsteller, ne? Und der hat von mir Informationen zu bekommen, wenn ich das für nötig erachte. Und das dreht sich ja nun in Zeiten des Lehrermangels total um und einige Bundesländer sind irgendwie da schneller als Thüringen. Ich weiß nicht genau warum. Warum es da so Schnarchnasen gibt in den Schulämtern, aber es ist offenkundig der Fall und ihr berichtet das ja auch und nicht nur Einzelfälle, nicht nur von euch beiden, sondern ihr habt ja auch noch Beispiele mitgebracht und da wollen wir jetzt nochmal 2-3 Beispiele ganz kurz vorlesen. Das ist also von euren Jahrgangskollegen und Kolleginnen. Ich fange mal an. Also, hier schreibt jemand, ich hatte es damals vor dem Vorbereitungsdienst schon einmal versucht, als es um die Einstellung ging, von Mails an alle Stellen bis zu einem Gespräch sogar mit Herrn Ramelow gebracht, hat es damals nichts und so wurde man das, was man wohl Politikverdrossen nennt. Es ist eine unhaltbare Situation, egal wen man von der Lage erzählt, man bekommt eigentlich nur Kopfschütteln, das wissen doch alle um die fehlenden Lehrer an den Schulen.
Ich habe ein Zitat von jemandem, der nach Sachsen gegangen ist. Ich habe mich im Oktober in Ostthüringen beworben und danach nichts mehr gehört. Von Brandenburg bekam ich die Zusage für eine unbefristete Stelle am Anfang November 2017 und für Sachsen Anfang Dezember. Mitte Januar habe ich dann meinen unbefristeten Vertrag in Sachsen unterschrieben, da ich weiterhin nichts von Thüringen gehört hatte. Seitdem unterrichte ich in Sachsen als Gymnasiallehrerin, obwohl ich sehr gern in Thüringen geblieben wäre. Am 1. Februar 2018 kamen dann die ersten Angebote aus Thüringen. 3 Stellen an Grundschulen, eine davon befristet bis zum Jahr 2023.
Aha. Ja, und ich habe hier noch was von einer unserer Lehramtskolleginnen, die sehr engagiert und aktiv war, um sich darum zu kümmern, ihren Status zu klären. Und da sagte sie unter anderem, es ist wirklich traurig zu sehen, wie geschafft und überarbeitet auf der einen Seite die Lehrer an der eigenen ehemaligen Ausbildungsschule sind und wie schleppend auf der anderen Seite das Einstellungsverfahren von Lehrern in Thüringen abläuft. Wie gesagt, sie hat verschiedene Stellen angeschrieben, um herauszufinden, wie denn nun die Lage ist. Und da sagt sie dazu, hier wird die fehlende Kommunikation der Behörden untereinander deutlich und nicht zwischen Behörden und Bewerbern. Ja. Und es ist verständlich, dass manche bzw. viele der betroffenen Bearbeiter angespannt, genervt oder verbittert sind, da sie, wie sie teilweise selbst sagen, dieses Prozedere jedes Jahr mitmachen. Auch viele gestandene Lehrer, mit denen ich mich unterhalten habe, sagten mir, das ist schon seit 20 Jahren so.
Ein Problem, nicht nur von euch, sondern eben von vielen. Also Transparenz, rechtzeitige Kommunikation, Terminketten nach vorne legen, das wären so die Forderungen, falls jetzt irgendjemand mithört. Abgesehen davon sind wir als Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft im Moment in den Verhandlungen. Personalentwicklungskonzept nennt sich das. Wobei das Problem, dass das ein Problem ist, das ist schon seit Jahren bekannt im Ministerium und benannt. Ne? Da wartet aber immer der eine, dass der andere was macht und andersrum.
Wie geht's jetzt weiter mit euch?
Genau.
Ja. Es bleibt euch nur übrig, reich heiraten und weg.
Ja, wie uns so schön ganz oft gesagt wird, haben Sie Geduld.
Okay, aber ihr wartet, ihr bleibt hier, ihr wollt in Thüringen Fuß fassen.
Und unbedingt. Also ich
wenn
bin
notwendig auch über erstmal eine befristete Stelle.
Ja, unbedingt.
Ja, auf jeden Fall.
Okay, dann drücken wir euch die Daumen und vielleicht seid ihr im halben Jahr wieder hier und berichtet über große Erfolge, über rote Teppiche, die euch ausgerollt worden sind, über hervorragende Arbeitsbedingungen, liebe Schüler und ein nettes Kollegium. Vielen Dank, dass ihr da wart. Vielen Dank für eure Offenheit und alles Gute für euren weiteren Lebensweg.
Dankeschön.
Dankeschön.
Danke auch.
Bildung in Thüringen.
Sie können die Sendung nachträglich hören in der Wochenaudiothek auf der Internetseite von Radio Frei www.radio-frei.de und als Podcast auf der Internetseite der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft www.gew-thüringen.de.
Bildung in Thüringen und wir wollen heute das Thema gesunde Schule uns hervornehmen und gesunde Schule, das klingt ja so, als wenn die Schule krank ist.
Das könnte man denken, ich würde es jetzt sogar nochmal ergänzen, gute gesunde Schule, das ist so, sag mal, wie gute Arbeit vom DGB fest definiert wurde, gibt es unter gute gesunde Schule auch ein paar Kriterien, über die wir reden könnten, zumindest handhaben das einige Bundesländer so. Zu Gast heute im Studio Dana Kecke von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft und dort vor allen Dingen engagiert im Bereich Arbeits- und Gesundheitsschutz. Da gibt es eine Arbeitsgruppe, die sich mit Arbeits- und Gesundheitsschutzfragen beschäftigt. Hallo Dana.
Hallo.
Es ist schön, dass du da bist und wir wollen heute darüber sprechen, was macht eigentlich diese Arbeitsgruppe, warum gibt es die eigentlich, warum ist die notwendig? Dann gibt es einen Begriff, der immer wieder fällt, Rahmendienstvereinbarung zum Gesundheitsmanagement, ein langer Begriff. Wir müssen uns mal damit beschäftigen, was ist das, warum ist das notwendig, in welchem Bereich überhaupt? Und zum Schluss, Dana ist die Spezialistin für gutes, gesundes Leben, sage ich jetzt mal, also oder Work-Life-Balance heißt das heutzutage immer, und hat da einige sehr gute Tipps, inklusive einem ganz konkreten Tipp an alle Beschäftigten, und zwar den der Überlastungsanzeige. Was ist das? Wo kann man das einsetzen? Darf man das? Muss man das? Wie wird darauf reagiert? Darüber wollen wir dann zum Schluss sprechen.
Das sind erstmal die Themen, und ich habe gefunden, wenn ich die GEW-Zeitung richtig gelesen habe, nur 6% der Pädagogen bundesweit haben im Jahr 2000 ihre berufliche Altersgrenze erreicht. 6%, das ist nicht viel. In allen anderen Berufen und in vielen anderen Berufen erreichen 100% ihre Altersgrenze. Das sind sicherlich alarmierende Zahlen, die darauf schließen lassen, dass die Schule in Deutschland nicht gesund ist, dass der Lehrerberuf nicht gesund ist, wenn viele vorzeitig, und vorzeitig heißt ja immer krankheitsbedingt, gesundheitsbedingt, aus dem Beruf ausscheiden.
Gut, der Lehrerberuf war schon immer anstrengend, auch über die Jahrzehnte, so Jahrhunderte, aber er ist in den letzten, will ich mal so sagen, Jahrzehnten doch anders geworden. Durch die gesellschaftlichen Umstände, die uns ja mehr oder weniger eingeholt haben oder uns auch übergestülpt wurden, ist Schule auch einfach anders geworden. Damit können viele Lehrer nicht umgehen oder haben es schwer, sich damit zu engagieren oder zu arrangieren und suchen halt nach Auswegen, um dem zu entfliehen oder irgendwas anderes zu machen. Und eine Flucht ist eben, aus dem Beruf auszuscheiden, um zumindest die letzten Jahre, die dann noch verbleiben, bis man nicht mehr ist, anders zu gestalten, sich nach seinen Wünschen, sein Leben einzurichten und so weiter. Wie gesagt, Schule war schon immer anstrengend, aber die letzten Jahre sind sehr herausfordernd für alle geworden, nicht nur für die Pädagogen, auch für die Kinder. Hm.
Vielleicht kannst du noch mal 2, 3 Stichworte nennen, wenn du sagst, Schule hat sich da stark verändert und die Bedürfnisse oder Anforderungen an den Lehrerberuf, was hat sich denn da so geändert in den letzten Jahren?
Ihr wisst selber, dass die politischen Situationen sich verändert haben. Die Flüchtlingspolitik ist über uns hereingebrochen. Wir haben seit 2006 die Inklusion an den Schulen. Das heißt, es sind Schüler an die Schulen gekommen. Ich spreche jetzt mal vor allen Dingen von Thüringen, auf die wir als Lehrer nicht vorbereitet waren. Die sind einfach gekommen. Wir mussten damit fertig werden. Ihr seid Lehrer, macht mal. Und wie gesagt, viele sind damit auch nicht so zurechtgekommen. Geändert haben sich die Klassen. Zusammensetzungen, dass es also nicht mehr so, dass man Schülerspitzen hat, die man besonders vielleicht auch fördern könnte, sondern vor allen Dingen die Regelschulen sind davon betroffen. Die haben also mit Schülern zu tun, die vielleicht auch lernunwillig sind, aber trotzdem ein bisschen was an Bildung mitkriegen möchten. Also die Klassenzusammensetzungen haben sich geändert, die räumlichen Bedingungen haben sich geändert. Es wird kaum noch was in die Schulen investiert. Die Schulträger sind nicht bereit, will ich mal nicht sagen, aber haben auch kein Potenzial, groß Geld auszugeben für die Schulen, um Veränderungen zu machen. Eigentlich bräuchten wir überall digitale Schulen. Die kriegen wir aber nicht, weil eben kein Geld da ist. Aber das ist eben das, diese gesellschaftlichen Umstände sind nicht mit der Schule kompatibel. Die Schulen sind irgendwo stehen geblieben. Mhm. Und diesen Spagat eben auch an der Schule zu bewältigen, das ist eine unheimliche Herausforderung. Und da bleiben viele stehen, vor allen Dingen die älteren Kollegen.
Wenn die Anforderungen dauerhaft zu hoch sind oder andere sind, als ich eigentlich leisten könnte, schlägt sich das ja zwangsläufig, das ist jetzt eine Binsenweisheit, auf die Gesundheit nieder. Der Krankenstand, also der sogenannten Langzeitkranken, also Leute, die länger als 6 Wochen krank sind, ist so hoch wie noch nie in Thüringen. Meiner Kenntnis nach sind das jetzt annähernd 1000 Menschen, die langzeitkrank sind, und irgendwie muss der Unterricht ja ersetzt oder vertreten werden, im besten Falle zumindest. Und genau damit beschäftigt ihr euch, mit allen krankmachenden oder gesundmachenden Faktoren in dieser Arbeitsgruppe. Innerhalb der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Thüringen gibt es halt eine Arbeitsgruppe Arbeits- und Gesundheitsschutz. Was macht ihr da eigentlich? Wie oft trefft ihr euch? Wie viel seid ihr? Braucht ihr noch Verstärkung? Was sind so eure Hauptthemen?
Es gibt ja verschiedene Gremien, die sich damit beschäftigen, jetzt nicht nur wir. Aber auf Gewerkschaftsebene haben wir uns eigentlich so intensiv mit dem Thema schon immer beschäftigt, aber noch intensiver seit 2011, wo das Ministerium beschlossen hat, ein Personalentwicklungskonzept auf die Beine zu stellen und dort eben die Gewerkschaften endlich mal mit eingebunden hat zum Agieren und auch Vorschläge zu unterbreiten. In diesem Rahmen haben wir uns damals zusammengefunden, durch den Zeitungsaufruf in der
TZ, Thüringer Zeitschrift der Bildungsgewerkschaft.
So ist es. Ja, es gab Resonanz. Es sind also nicht nur jetzt sehr engagierte Gewerkschaftsmitglieder dabei, sondern auch Leute, die sich einfach dafür interessieren, an Schule was verändern zu wollen. Wir sind ungefähr 10 Leute, treffen uns regelmäßig, sagen wir mal alle 6 Wochen. Es gibt also immer ein Schwerpunktthema in der Veranstaltung oder in der Beratung, die wir haben. Wir versuchen uns aktiv einzubinden in diese Verhandlungen zum Personalentwicklungskonzept, also Vorschläge, die aus unserer Gruppe kommen zur Entlastung, zur Entbürokratisierung im Schulbereich, werden dann auch mitgenommen in die Verhandlungen zum Personalentwicklungskonzept. Das macht uns auch ein bisschen stolz, weil wer das Personalentwicklungskonzept von 2013 kennt, da ist so dieses Gesundheitsmanagement im Prinzip das Einzige, was über die Jahre mitgenommen wurde, weiterentwickelt wurde und wo nicht neu verhandelt werden muss. Also das sind Grundlagen da, die wir damals auch geschaffen haben und die schon eine Basis haben, wo wir jetzt einfach drauf zugreifen können und das weiterentwickeln. Wir treffen uns, wie gesagt, alle 6 Wochen. Wir freuen uns immer, wenn sich neue engagierte GEW-Leute zu uns gesellen, die auch kreative Ideen haben, die man umsetzen kann und uns einfach unterstützen, sowohl mit Ideen als auch in anderer Beziehung.
Wenn sich jemand meldet, also über die Internetseite gew-thüringen.de, ist das sehr leicht möglich, den Kontakt herzustellen. Mhm. Wenn du jetzt sagst, ich muss das ganz kurz für die Hörer nochmal erklären, also Personalentwicklungskonzept ist quasi eine vertragliche Vereinbarung zwischen dem Arbeitgeber, in dem Fall das Bildungsministerium oder das Land Thüringen, und den Arbeitnehmervertretern, Beamtenbund, Gewerkschaft, Erziehung, Wissenschaft und so weiter, wie man Personal planen will und verwalten will. Und da gehört das Thema Gesundheit dazu. Und es gab 2013 eine erste Vereinbarung und jetzt wird das neu aufgelegt, neu verhandelt und soll im Sommer diesen Jahres neu abgeschlossen werden. Und da gibt es eben verschiedene Themen und eine ist eben Gesundheitsmanagement. Der Begriff ist ja recht sperrig, also kann man Gesundheit managen? Würde ich jetzt mal landläufig fragen, um was geht's da eigentlich? Und letztendlich ist eine sogenannte Rahmendienstvereinbarung abgeschlossen worden. Vielleicht kannst du diesen Begriff Rahmendienstvereinbarung und Gesundheitsmanagement erklären für die Hörer.
Vielleicht fange ich trotzdem nochmal mit dem Personalentwicklungskonzept an und Gesundheitsmanagement. Das ist nur einer von 5 Punkten, die also dazu dienen sollen, im Schulbereich endlich mal ein bisschen Bewegung reinzubringen, die Kollegen zu entlasten, zu gucken, wo kann man Bürokratie abbauen, wo kann man einfach Veränderungen herbeiführen, um wieder zu einer gesunden Schule zurückzukehren und die Lehrer dazu anzuhalten, wieder sich ihrer Kernaufgabe bewusst zu werden, nämlich dem Lehren. Denn das alles, was so dazugekommen ist, das hat wirklich nichts mehr mit Kernaufgabe, das dem Lehren zu tun. Das ist also der Hintergrund des Ganzen, dass man sich jetzt mal hinsetzt und sich Gedanken macht, was können wir an Schule verändern, was müssen wir an Schule verändern, um das wieder dauerhaft zu einer gesunden Schule zu machen. In diesem Zusammenhang ist 2016 vom Hauptpersonalrat ausgehend Initiative dieser Rahmendienstvereinbarung Gesundheitsmanagement abgeschlossen worden. Die umfasst mögliche Maßnahmen, die von Seiten des Arbeitgebers, aber auch von jedem persönlich ins Auge gefasst werden können, um sich selber gesund zu erhalten, beziehungsweise präventiv auch was zu tun, um nicht krank zu werden. Und der Arbeitgeber hat die Pflicht, ganz einfach etwas für die Kollegen zu tun. Und diese Maßnahmen sind in dieser Dienstvereinbarung festgehalten. Und wir sind jetzt dabei, an einer konsequenten Umsetzung zu arbeiten auf allen Ebenen, sprich auf Ebene des Ministeriums, Schulamtsebene. Und dann soll das spätestens 2019 in den Schulen greifen, soll also wirklich jeder befähigt werden, mit seiner eigenen Gesundheit gut umzugehen und das, was von Seiten des Arbeitgebers angeboten wird, dann auch anzunehmen und umzusetzen.
Vielleicht kannst du 2 Beispiele nennen. Du hattest jetzt gesagt, von Arbeitgeberseite aus könnte was passieren. Vielleicht mal ein Beispiel nennen und von der Beschäftigtenseite selber auch. Die können auch Dinge. Was können die denn machen und was kann der Arbeitgeber machen?
Gut, der Arbeitgeber ist ja erstmal in der Pflicht. Er hat ja auch eine gewisse Fürsorgepflicht. Und ich denke mal, das Wichtigste, was der Arbeitgeber machen kann, ist ein kluges Personalmanagement. Das heißt, da zählt auch die Unterrichtsgarantie, da zählt die Vertretungsreserve dazu, dass er guckt, was muss an Schule gemacht werden, um den Schulbetrieb aufrechtzuerhalten und um die Kollegen nicht zu verbrennen. Das muss der Arbeitgeber machen, das ist seine Pflicht. Er muss auch Sachen vorhalten, den Kollegen vorhalten, die dazu dienen, eben nicht krank zu werden. Zum Beispiel bestimmte Angebote zur Weiterbildung, dass die Kollegen die Möglichkeit haben, zum Beispiel ihr wichtigstes Arbeitsinstrument, ihre Stimme weiterzubilden oder überhaupt mal untersuchen zu lassen,
zu
Besuch zu pflegen. Besuch bei Betriebsärzten, dass also jeder, wie das in Sachsen zum Beispiel üblich ist, die Möglichkeit hat, beim Betriebsarzt sich durchchecken zu lassen, wie fit bin ich, was könnte ich vielleicht noch für meine Gesundheit tun, um dem Arbeitgeber weiter zur Verfügung zu stehen. Das, wie gesagt, sind Aufgaben, die der Arbeitgeber zu tun hat. Und da drängen wir jetzt auch drauf, dass das passiert. Mhm. Jeder Kollege, das hattest du schon angesprochen, Michael, kann natürlich selber was für sich tun. Und da sind wir bei deiner Work-Life-Balance, die dir so gut gefällt. Na, es muss natürlich jeder selber sehen, wie er mit seinem Arbeitsalltag umgeht, dass der Arbeitsalltag nicht seine Freizeit und seine familiäre Situation belastet oder vielleicht sogar überlastet. Mhm. Da muss jeder selbst gucken, wie arrangiere ich meine Zeit oder wie schaffe ich es auch in der Schule zum Beispiel, ein kluges Pausenmanagement für mich selber zu gestalten, dass ich mir selber Freiräume schaffe und nicht in jeden 5 Minuten noch mit Kollegen über Schüler oder andere Sachen diskutiere. Ja. Gut, dann natürlich Freizeit abschalten als erstes. Wenn man nach Hause kommt, gucken, ich habe jetzt Feierabend, ich halte mir meinetwegen einen Zeitrahmen vor bis 19 Uhr, wo ich noch Elterngespräche führe oder wo ich am Computer mich mit Schulaufgaben beschäftige und dann der restliche Abend gehört mir und meiner Familie. Und wenn man da eine gesunde Balance findet, denke ich mal, kommt man auch gut über den Schulalltag. Aber man muss es selber zulassen, man muss es selber wollen und man muss vor allen Dingen auch Angebote von anderen annehmen und darüber reden.
Und sowas ist in einer Rahmendienstvereinbarung vereinbart. Also da gibt es sozusagen eine ominöse Pflicht zur Selbstvorsorge, sag ich jetzt mal. Das steht da drin?
Eine Pflicht nicht. Das gibt diese Verhaltens- und Verhältnisprävention. Und unter diesen Begriffen ist also, wie gesagt, der Arbeitgeber angehalten, bestimmte Weiterbildungen anzubieten für die Kollegen, die ich schon erwähnt habe. Das können auch Sportaktivitäten sein, Tai Chi, Entspannungsübungen. Und die andere Seite ist eben, dass jeder selber was für sich tun muss. Mhm. Das ist die Pflicht.
Die Beamten haben ja sowieso nochmal eine gesonderte Pflicht zur Gesunderhaltung, ne? Die sind ja in einem besonderen Treue- und Schutzverhältnis. Dafür haben sie aber auch logisch, also das ist das, was auf dem Papier steht. Sie müssen eben auch bis zum Ende ihres Lebens bereitstehen für den Staat, ne? Also die haben ja eine andere, zumindest auf dem Papier, eine andere Pflicht. Aber das, was du vorhin nochmal angesprochen hattest, wenn die Kollegen sich überlastet fühlen, das ist jetzt das Stichwort Überlastungsanzeige, das gibt es eben ein Instrument namens Überlastungsanzeige. Erklär nochmal ganz kurz für die Hörer, was ist das denn? Gibt es das nur im Schulbereich? Gibt es das überall? Warum kann man das machen und warum muss man das vielleicht auch machen?
Es gibt, du hast es vorhin auch schon angesprochen, eine ganze Reihe Kollegen, die überlastet sind und zurzeit auch nicht in der Schule sind, also ihrer Arbeit nachgehen können. Gibt es verschiedene Ursachen, um dem vorzubeugen, um eben zu sagen, Hilfe, ich kann nicht mehr. Arbeitgeber, tu irgendwas, damit ich meinem Dienst wieder nachkommen kann, gibt es die Möglichkeit, eine Überlastungsanzeige zu stellen. Mhm. Die Überlastungsanzeige an sich, diesen Begriff, gibt es rein rechtlich eigentlich nicht. Der ist irgendwann mal erschaffen worden, um dem Ding einen Namen zu geben. Den gibt's aber in allen Bereichen, also nicht nur im Schulbereich, sondern auch in der Wirtschaft, wird aber jetzt im Schulbereich auch in allen anderen Bundesländern verstärkt angewandt, um einfach dem Arbeitgeber zu signalisieren, hey, hilf mir mal. Ich kann nicht mehr, du musst hier irgendwas für mich tun, ansonsten stehe ich dir nicht mehr weiter zur Verfügung. Die Überlastungsanzeige dient also dazu, zu sagen, mit einem konkreten Hintergrund festzuhalten, da ist irgendwas, was vielleicht dazu dienen könnte, dass ich mir selber schade, dass ich meiner Gesundheit schade, aber auch, dass ich vielleicht dritten Personen schade oder auch dem Arbeitgeber irgendwelchen Schaden zufüge. Mhm. So, und um diesem vorzubeugen, gibt es also dieses Instrument der Überlastungsanzeige, die kann jeder ausfüllen. Das ist also ein Formblatt. Dieses Formblatt geht dann über den meisten Schulleiter ins Schulamt und dort wird versucht, Abhilfe zu schaffen. Die Abhilfe sieht momentan leider so aus, dass diese Überlastungsanzeige zwar von Seiten der Schulamtsleiter beantwortet wird, aber mit konkreten Maßnahmen hält man sich halt noch sehr bedeckt. Das ist schade und da sind wir jetzt halt dran, dort ein bisschen mehr Druck aufzubauen. Mhm.
Wobei du im Vorgespräch gesagt hattest, was jetzt die personelle Situation, wenn es eine Unterdeckung ist, da kann in der Regel der Schulleiter auch nicht viel machen, aber was so ganz konkret Sachen sind, die auch Schulträger geleistet werden könnten, beispielsweise ein besserer Tisch, sage ich jetzt mal, um den Rücken zu entlasten oder bessere Sitzmöbel, da passiert schon was in dieser Richtung, also so ganz konkrete kleine Maßnahmen.
Ist jetzt gerade in Arbeit, ist das ja mal mit Geld verbunden. Wenn gerade solche Arbeitsmittel zum Beispiel bereitgestellt werden sollen, werden können, wie auch immer, wird der Schulträger ja mit in die Pflicht genommen, also externe Partner. Und da gab es bis jetzt also immer das Problem, wer bezahlt uns das? Von wem können wir da irgendwelche Mittel abfassen? Und da sind jetzt also auch Verhandlungen getroffen worden, auch Vereinbarungen getroffen worden, wo sowas bezahlt wird. Ich muss mal husten. Der eine zu viel ist, egal wie viel, wir haben es mit 103 momentan im Schulbereich zu tun letztes Jahr. Jedes eine zu viel und trotzdem ist das ein Druckmittel, um endlich mal was für eine gesunde Schule in Thüringen zu tun. Punkt.
Vielen Dank. Vielen Dank, Dana. Wir merken jetzt, es ist ein Prozess. Ihr versucht dort mehr, sagen wir mal, Transparenz und auch Konsequenz reinzukriegen. Wir sind gespannt. Wir wollen, haben wir jetzt schon besprochen, im Sommer oder im Herbst dich einfach nochmal einladen. Wollen wir mal hören, was ist denn noch passiert mit den Überlastungsanzeigen? Wie wird umgegangen? Nehmen die Kollegen das jetzt mehr oder weniger an? Also vielen Dank für heute. Und das war Bildung in Thüringen für heute. Wir hören uns in 14 Tagen wieder.